In jener Zeit, als Jesus die vielen Menschen sah, die ihm folgten, stieg er auf den Berg. Er setzte sich und seine Jünger traten zu ihm. Und er öffnete seinen Mund, er lehrte sie und sprach: Selig die arm sind vor Gott, denn ihnen gehört das Himmelreich. Selig die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Selig die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Selig die hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit, denn sie werden gesättigt werden. Selig die Barmherzigen, denn sie werden Erbarmen finden. Selig die rein sind im Herzen, denn sie werden Gott schauen. Selig die Frieden stiften, denn sie werden Kinder Gottes genannt werden. Selig die verfolgt werden um der Gerechtigkeit willen, denn ihnen gehört das Himmelreich. Selig seid ihr, wenn man euch schmäht und verfolgt und alles Böse über euch redet um meinetwillen. Freut euch und jubelt, denn euer Lohn wird groß sein im Himmel. Liebe Schwestern, liebe Brüder, selig, die hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit, selig, die Frieden stiften. Diese Worte rühren uns an in diesen Tagen zutiefst. Und das Nachdenken, was die Seligpreisungen heute für uns bedeuten, lässt einen nicht mehr los. Meint dies wirklich, Waffen an die Ukraine zu liefern? Und wenn ja, wie viele? Den Marder? Den Leoparden? Auch Kampfjets? Oder sind Zweifel und Zögern angebracht? Niemand vermag das im Moment zu beantworten. Sicher ist, jede Entscheidung macht schuldig und fordert Menschenleben. Niemand kann ausschließen, dass Waffen zu weiteren Eskalationen beitragen, aber jeder muss auch zugeben, dass wir uns der unterlassenen Hilfeleistung schuldig machen würden, wenn wir den Ukrainern nicht helfen würden bei der Verteidigung gegen den Aggressor. Fakt ist, die deutschen Abwehrraketen haben schon unzähligen das Leben gerettet. Auf welcher Seite wir auch immer stehen, betroffen sind immer zuerst die Menschen in der Ukraine. Ihre jungen Männer werden getötet, ihre Frauen vergewaltigt, ihre Kinder und Alten zur Flucht gezwungen. Und deswegen ist klar, dass für einen wirklichen Frieden, der mehr ist, als dass nur die Kampfhandlungen endlich eingestellt werden, dass es dafür eine Gerechtigkeit braucht, einen gerechten Ausgleich, der vor allem die Opfer im Blick hat und die Schuldigen nicht verschweigt. Die Seligpreisungen sind sicher keine Lösung für dieses Dilemma, können uns aber doch so etwas wie einen Orientierungsrahmen geben. Zu verstehen sind die Seligpreisungen nämlich in einem dreifachen Sinn. Und alle drei Deutungen sind richtig, keine ist falsch, und sie ergänzen einander und wehren jeweils einem falschen Verständnis. Selig, die arm sind vor Gott, ihnen gehört das Himmelreich. Wir können dies gar nicht anders verstehen, als dass Jesus unmittelbar die Armen selig preist. Das heißt, die Menschen auf der Schattenseite des Lebens, all die, die zu kurz kommen. Die Botschaft Jesu richtet sich zunächst an Menschen, die nichts mehr zu hoffen haben, die vom Leben geschlagen sind, die von anderen bedroht oder beschossen werden. Das Selig der Bergpredigt gilt daher zunächst einmal denjenigen, die seit 11 Monaten leiden müssen. Die Zerstörung, Leid und Tod erfahren. Ihnen wird gesagt, dass Gott zu ihnen steht, dass er bei ihnen ist, dass ihr Leiden nicht sinnlos ist und dass sie trotz alledem nicht zu verzweifeln brauchen. So schwer dies zu glauben ist, es stellt sich jedoch die Frage, gilt dies nur ihnen? Was ist mit denen, die im Großen und Ganzen mit sich und ihrem Leben zufrieden sind und sogar versuchen, dabei die Gebote Gottes zu beachten? Sind sie von Gott verstoßen oder wenigstens weniger geliebt oder andersrum gefragt? Predigen die Seligpreisungen nicht zu sehr eine rein passive Haltung gegenüber den Nöten des Lebens, gegenüber der Gewalt, dem Hunger oder der Ungerechtigkeit? Trifft hier nicht der Vorwurf zu, der christliche Glaube vertröste die Menschen auf den Himmel, um sie mit ihrem jetzigen, miserablen Zustand zu versöhnen, anstatt sie anzuleiten, das Leben hier auf der Erde menschenwürdiger, erträglicher zu gestalten? Deswegen kommt notwendig die zweite Sinndeutung hinzu, die mit dem Hungern und Dürsten nach der Gerechtigkeit angedeutet ist. Denn barmherzig sein, Frieden stiften, das meint ja einen aktiven Einsatz. So wie Jesus sich den Armen zugewandt hat und zum Teilen aufgefordert hat. Erstrebenswert ist ja nicht der Hunger oder das Leid an sich, sondern der Einsatz zur Sättigung, das Trösten, das Erbarmen. Jesus preist diejenigen selig, die sich nicht abfinden können damit, dass Krieg und Gewalt den Ton angeben in Europa, die das nicht ruhig lässt, dass Menschen ihrer elementaren Rechte beraubt werden. Die neue Einheitsübersetzung hat hier korrigierend eingegriffen, während früher nur von Friedfertigen die Rede war, die keinem etwas zuleide tun und unbequemen Konflikten lieber aus dem Weg gehen, wird nun das griechische Eirenopoioi viel zutreffender mit Friedenstifter übersetzt. Das sind eben nicht die Konfliktscheuen, die sich mit keinem verderben wollen, sondern die Risikobereiten, die sich hineinwagen in die von Krieg und Gewalt zerrissene Welt und die die Hoffnung nicht aufgeben wollen, dass es doch möglich ist, Brücken zu schlagen und Gegner miteinander zu versöhnen. Auch diese moralische Deutung ist sicher richtig, schöpft aber noch nicht den ganzen Tiefgang der Seligpreisungen aus. Denn es ist ja selbstredend, dass militärische Mittel allein zum Frieden nicht ausreichen. Genauso wie wir wissen, dass wir nie das Reich der Gerechtigkeit auf Erden herstellen können. Mehr noch, dass jeglicher Versuch, dies konsequent und radikal zu tun, immer nur größere Ungerechtigkeit und Unterdrückung zur Folge hat. Alle Ideologien, die das Paradies oder das Reich der Gerechtigkeit hier auf Erden versprechen, sind gescheitert. Auch die Illusion, kapitalistische Wirtschaft und allgemeine Freiheit würden Wohlstand für alle und dauerhaften Frieden bringen. Es gibt keine Utopien, ja praktisch keine Visionen mehr. Was also ist nach dem Ende der Utopien unsere Aufgabe als Christen? Ich würde sagen, ganz entscheidend ist die dritte, die umfassende Deutung der Seligpreisung, die endzeitlich-eschatologische, die Erwartung des Gerichtes Gottes, das Hungern und Dürsten nach einer Gerechtigkeit, die nur Gott erfüllen kann. Denn es ist doch so viel Unrecht inzwischen geschehen, so unglaublich viele Menschen sind ungesühnt und ungetröstet gestorben, dass es eine Gerechtigkeit geben muss, gerade gegenüber diesen unschuldigen Opfern. Nur der Glaube an einen Gott, der nichts und niemanden endgültig verloren gibt, der das Heil der Welt und aller Menschen will, nur dieser Glaube lässt dies aushalten und gleichzeitig darauf hoffen. Wie? Das übersteigt unsere Vorstellungskraft. Vor allem aber setzt dies das zweite Moment, unser aktiven Einsatz, nicht außer Kraft, sondern verleiht ihm Nüchternheit und Durchsetzungsfähigkeit, auch in extremen Zeiten. Liebe Schwestern, liebe Brüder, die Seligpreisungen sind sicher keine Anleitung, wie das Reich des Friedens und der Gerechtigkeit auf Erden herzustellen ist. Ihre Verheißungen geben uns Kraft, sie spornen uns an, die Schwierigkeiten etwas erträglicher oder etwas weniger unerträglich zu gestalten, dies durchzuhalten. Auch in Enttäuschungen und Rückschlägen ist nur denen möglich, die aus dem Frieden und der Gerechtigkeit leben, die Gott schenkt. Nicht dem Frieden und der Gerechtigkeit, die wir machen, nicht aus unseren Utopien. Wenn wir aus der Kraft der Seligpreisung leben, wissen wir, auch wenn uns der Eindruck nicht loslässt, dass Unfrieden und Ungerechtigkeit sich am Ende durchsetzen, auch wenn alles, was wir tun können, immer bestenfalls nur ein Tropfen auf dem heißen Schein erscheint, es ist niemals sinnlos, weil wir hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit, die Gott uns schenkt. Amen.